willkommen zum Camping Caravan Podcast Folge 55 mit dem Titel Der Camping Clan, alles für den Platz. Auf der anderen Seite habe ich den Jörn aus Husum.
Hallo, guten Morgen.
Abend. Hallöchen.
Nacht, na? Was auch immer. Hallo.
Guten Morgen. Ja, wir beiden haben heute wieder was vor hier, ne?
Ja, aufregend.
Wir haben heute noch ganz was Neues. Erst war das Radio da, jetzt ist das Fernsehen da. Schauen wir mal. Jörn, was haben wir vor? Du willst kurz mal erzählen?
Ja, das Fernsehen ist zum Glück nicht bei uns, denn wir waren beide länger nicht beim Friseur wegen der aktuellen Situation. Nee, wir haben Gäste dieses Mal. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und zwar mit Roger, William und Max, die einen Campingplatz in der Nähe von Potsdam betreiben. Roger ist der Vater, der hat das jetzt 20 Jahre gemacht und übergibt das Ganze an seine beiden Söhne. Und diese Übergabe, die wird von D-Max begleitet und darüber wollen wir gleich mit den Burschen sprechen. Das wird ganz aufregend.
Ja, ansonsten haben wir beiden auch wieder nicht viel erlebt, ne? Seit der letzten Folge.
Nö. Ich gucke immer gemütlich auf meinen Wohnwagen im Garten und habe schon langsam so richtig Campingfieber. Also mich juckt's allmählich. Also ich will jetzt auch mal langsam los, aber geht ja noch nicht.
Ah, es geht nicht.
Ja. Also der eine, der kommt jetzt zum TÜV und danach auf den Dauerstellplatz und dann werden wir da erstmal das Wochenende verbringen oder so viel wie möglich Zeit jedenfalls. Da sind wir echt froh, dass das auch dieses Jahr wieder klappt.
Wir hatten ja dieses Wochenende hier den Kloß im Hals. Ich dachte zu Tanja, Mensch, das letzte Märzwochenende. Weißt du, was wir sonst mehr machen die Jahre am letzten Märzwochenende? Hör auf, ich will da nichts von hören. Ich sag, genau, wir holen den Wohnwagen aus der Halle.
Ja,
ja, aber diesmal bleibt er halt noch ein bisschen stehen. Schauen wir mal,
wie lange. Ist echt so. Ja. Aber es hilft ja nichts. Also
es hilft nichts, gar nichts. So.
Ja, genau. Ne. Ja, wir haben eine Menge Feedback bekommen. Unter anderem von Maike, die hat uns eine E-Mail geschrieben aus Schwanewede, das ist zwischen Bremen und Bremerhaven. Sie schreibt, vielen Dank für euer Campfire. Als Winter- oder Corona-Ersatz finde ich eure Zwischenlösung eine gute Alternative. Ich höre gern mal, wie andere unterwegs sind. Die Spanne ist ja wirklich groß. Besser gefallen mir natürlich eure Urlaubsberichte, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich bin total der Camper. Mein Mann muss jedes Jahr wieder in den Camping-Move kommen. Wir sind eher minimalistisch mit Wohnwagen unterwegs und möglichst nie in die gleiche Region oder Ecke. Haben schon so vieles erlebt und sind heiß auf die neue Saison. Mal für 2 Nächte, dann wieder für 20. Also sollten euch mal die Campfire-Gäste ausgehen, meldet euch gern. Zu sabbeln habe ich immer was. Macht weiter so und alles Liebe und Gute für euch. Liebe Grüße, Maike. Ja, das ist notiert.
Ja, ich hatte mit der Maike auch schon per WhatsApp mal so ein bisschen geschrieben. Sie hat mir schon viele Bilder geschickt von dem Campingurlaub. Also Maike ist auch on fire, würde ich sagen.
Geil,
also,
ja.
Hat Bock.
Nice.
Ja, das mit dem Campfire, das kommt ja scheinbar ganz gut an. Wir haben nämlich noch einen Webkommentar von dem Jens bekommen, von dem Breitenbacher. Der schreibt, hallo, euer Campfire war mal wieder warm und gemütlich. Zum Thema Dichtigkeitsprüfung kann ich nur sagen, dass es dazu eine Regen- und Nebelkammer braucht. Ich bin damals extra weit gefahren, bis ich eine Werkstatt mit diesem Service gefunden hatte. Erst nach einer halben Stunde Vollbestäubung konnte mit den Messungen begonnen werden. Das Ganze hat mich damals zwar zusammen mit einer Gasdichtheitsprüfung 113 Euro gekostet. Machen lassen haben wir das in Vellmar beim Caravan Service war's. Gruß Jens. Also da sind wir dann doch, was ich letztes Mal sagte, irgendwie, dass man irgendwie da doch das Ding irgendwie vernebelt oder irgendwas, dass man sieht, wo was rauskommt oder irgendwie sowas, ne? Oder mit Regen halt rein.
Naja, vielleicht macht das aber auch jeder Hersteller anders. Ne? Also wir haben ja letztes Mal gehört, es gibt dann so 3 Punkte, wo jemand mit so einem Feuchtigkeitsmessgerät am Wohnwagen längs geht oder 6 waren es, glaube ich. Das kann natürlich sein, dass da jeder Hersteller ein bisschen anders davor ist.
Aber ich sag mal, mit Gasdichtheitsprüfung zusammen 113 Euro, das ist ja nicht so teuer. Also Stefan, glaube ich, sagte schon was von 100 für die normale Dichtigkeitsprüfung. Ja, ne?
Genau, richtig.
Also ist das ja völlig in Ordnung.
Genau. Und André schreibt, wieder einmal eine tolle Folge. Ich hoffe, ihr behaltet dieses Format bei. Immer wieder ein Genuss.
Ja, also das scheint ganz gut anzukommen, unser Campfire. Ich dachte schon, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen gelangweilt ist, aber das kommt doch ganz gut an.
Naja, also du hast ja dadurch, dass da immer wieder neue Leute dabei sind, die andere Sichtweisen haben, ist es, glaube ich, dann auch von der Abwechslung her ganz, ganz spannend.
Ist nicht so monoton, als wenn nur wir beiden immer sappeln, ne? Von der Harzer Wandernadel und dies und jenes, auf, immer die gleiche Scheiße. Ne? Gott, ja. Ja. Nun könnt ihr gleich mal ganz gespannt reinhören, was wir mit den 3 Brandenburger da so beschnacken. Ich denke mal, die eine oder andere Info ist ganz interessant, mal das mal aus anderer Seite zu sehen, mal einfach von den Platzbetreibern und nicht von den Campern, auf was die so Wert legen.
dann hören wir uns das jetzt mal an. An der einen oder anderen Stelle knarzt der Lautsprecher so ein bisschen. Das bitten wir zu entschuldigen. Aber ansonsten kommt er eher auf den Inhalt an als auf die Tonqualität.
Ja, heute haben wir mal ganz besondere Gäste hier bei uns. Und zwar nimmt der Sender D-Max die Sendung auf der Camping Clan, alles für den Platz. Und ja, die hatten sich bei uns gemeldet, ob wir Interesse hätten, eine Folge mit den drei zu machen. Und ja, da haben wir einfach mal zugestimmt und ja.
Da sind wir, würde ich sagen.
Da sind sie.
Da sind wir, alle drei.
Ihr habt einen Campingplatz in Brandenburg, richtig?
Genau, wir haben eine Halbinsel von 9 Hektar, wo der Campingplatz installiert ist. Den habe ich vor 20 Jahren übernommen von der Gemeinde, ein Erbbaurecht. Und seitdem entwickeln wir diesen und nach 20 Jahren wird Zeit, die nächste Generation heranzulassen. Und das ist im Prinzip die Verfilmung auch bei D-Max, die Abgabe, die damit auftretenden Problemchen, die man so hat, zwischen Jung und Alt. Und dieses wird dort gezeigt, glaube ich, in einer ganz witzigen und realen Art, welche Probleme das gibt, ne, in dem normalen Alltag. Und es ist eigentlich schon alles gesagt, was die Story dort anbelangt. Und das ist natürlich immer viel Arbeit. Ne?
Wie ist das denn für dich jetzt, den Campingplatz nach 20 Jahren abzugeben?
Ja, ist schon irgendwo ein weinendes und ein lachendes Auge, ganz klar. Weil man kommt so ein bisschen mal zur Ruhe und kann sich eventuell auch neuen Projekten widmen, die hier den Platz auch vielleicht ganz gut tun. Ja. Aus dem Tagesgeschäft mal rauszukommen, ist schon enorm. Ja. Und guten Gewissens natürlich auch. Die Jungs sind ja auch in dem Alter 33, 27. Wo da schon der Verstand und auch die Ausbildung dahinter steckt. Maximilian ist ja ausgebildeter Hotelfachwirt oder Kaufmann und William hat eine kaufmännische Ausbildung. Das passt dann alles schon.
Das ist ja ungefähr das, was man braucht, ne?
Ja, das hohe C mit Tücken. Familiäre Tücken, wie man so sagt. Ja, aber alles gut, wir lieben uns und passt schon.
Ja. Wie ist der D-Max eigentlich auf euch gekommen? Haben die sich auch einfach bei euch gemeldet oder ihr bei denen? Oder?
Nee, es war so aus einem Urlaub heraus. Die Frau Franke ist eine Freundin von mir und wir haben quasi im gemeinsamen Skiurlaub abends bei einer Flasche Wein gesessen. Und ich weiß ja, was sie beruflich macht.
Okay.
Zufolge hat sie gesagt, Mensch, wir wollen auch mal ans Fernsehen. Wir sind ja lustig und warum denn nicht? wenn nicht irgendwo lustige Storys gibt, ob hier irgendwelche Toilettenrohren explodieren oder ob hier irgendwelche anderen Camper sich gegenseitig anpöbeln. Ja, so kam dann quasi die Idee ins Laufen. Und ja, schwupp, salopp, nach einem Monat später hatte sie diese Idee bei sich im Sender quasi vorgestellt und die waren davon begeistert und so hat sich das dann entwickelt.
Naja, begeistert, wenn ich einwerfen darf, Jochen, wir mussten uns schon bewerben. Ja, wir haben ein Bewerbungsvideo selber aufgenommen. Und dieses war dann quasi die Eintrittskarte so ein bisschen.
Das ist ja auch spannend, ne? Also wenn man schon mit Vitamin C hinkommt, dass man dann noch so einen richtigen Bewerbungsprozess durchlaufen will. Aber weil die sehen wollten, ob ihr kameratauglich seid oder worum ging es da?
Ja, der Werdegang ist ja eher der, dass diese Storyhouse Productions, ich glaube, die haben die Chance, ja, mehrere vorzustellen oder eine gewisse Anzahl. Und ja, wir haben uns dann halt auch beworben und dann haben wir dieses Video zusammenschneiden lassen von denen und daraufhin haben die dann gesagt, alles klar, die könnten es vielleicht werden, dann schicken wir mal ein Kamerateam vorbei. Und die haben dann ein endgültiges Bewerbungsvideo gemacht von D-Max direkt. Ich glaube, beauftragt an die Firma Storyhouse Productions. Und im Zuge dessen haben die dann der ganzen Sache zugestimmt und haben gesagt, ja, die müssen wir haben. Und so war der Werdegang.
Okay, und jetzt habt ihr immer ein Kamerateam um euch rum, sobald ihr irgendwas macht auf dem Platz? Oder wie stellen wir uns das vor?
Also so war es in der vergangenen Saison. Das ist auch für mich als Altbetreiber sozusagen, wir natürlich dieser Öffentlichkeit ausgesetzt sind und damit natürlich auch so eine gewisse telegene Sprache auch uns aneignen mussten. Und man muss natürlich schon gucken, dass man konform ist. Und natürlich gibt es auch Ausnahmesituationen, die dann natürlich auch lustig gezeigt werden. Aber das sind halt die realen Situationen, die nicht nachempfunden worden sind, sondern wir versuchen hier schon, dem Zuschauer das auch so nahe zu bringen, dass es eben auch viel Arbeit ist und wir haben hier 6 Monate Vollstress und situationsbedingt jetzt war es im letzten Jahr natürlich noch weitaus komplizierter für uns, auch anstrengender, aber man wächst mit seinen Aufgaben, sage ich immer.
Was heißt denn telegene Sprache?
Naja, man sollte dann schon versuchen, doch dementsprechend sich kamerakonform zu verhalten.
Also nicht so doll rumfluchen wie sonst.
Eine leichte Anpassung.
Also nicht so berlinerisch.
Ach so, ich dachte, das ist gleich irgendwie authentisch.
Ja, du, ein bisschen ist es auf jeden Fall so. Man kriegt es auch nicht weg. Sag mal, wenn man im Pikfein-Restaurant essen geht, da zügelt man sich schon und versucht Hochdeutsch zu sprechen. Aber man kennt es ja, wenn man unter seinen Kumpels und Jungs oder Freundinnen ist da, ja, da wird man doch, da spricht der Icke Ditte Dette, wa? So sagen die Berliner ja immer. Das kommt dann doch schon mehr raus. Ja, aber im Grunde genommen verstellen wir uns eigentlich nicht. Man ist ein bisschen zurückhaltender.
Ja, das war anfangs so, also ich denke mal, die ersten Sendungen, da hatten wir so unseren Spaß mit, da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Das ist ja doch eine Umstellung, wenn du so ein Team von 4 Leuten ständig am Hacken hast und bist hier mit einem Mikrofon bewaffnet und bist natürlich in deiner Arbeit auch leicht eingeschränkt durch die Verkabelung. Aber ich denke, dass wir uns zum Schluss hin dann also das ist authentisch. Also das ist, die ersten Wochen waren, glaube ich, erstmal so ein bisschen eigenartig, aber dann zum Schluss, man lernt sich ja auch kennen mit Kamerateam und der Regisseur. Und
ja, klar.
Irgendwann verstehst du dich besser und besser mit den Jungs und dann ist das irgendwie, bist du wie so eine Einheit zusammen, ja. Und dann ist dir das auch wurscht und dann musst du ja deinen Job auch machen, ne? Also du bist ja dann auch gezwungen, Gast zu geben oder man arbeitet ja auch natürlich. Und wir sind doch schon so zu sehen, wie wir auch sind.
Man muss sich auf jeden Fall immer ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn man weiß, okay, heute ist man dran, dass man gefilmt wird, muss man sich schon eine Stunde mehr Zeit einplanen. Ja, du musst ja die Leute teilweise darauf vorbereiten, gerade weil es ja so ein öffentlicher Platz ist und so viele Leute hier sind, die das auch nicht gleich erkennen, dass ja hier so ein Kamerateam ist. Ich meine, klar, hängen Schilder aus. Am Anfang war es komisch mit den Kameras, aber irgendwann, es ist, wie es ist, sie sind da. Man versucht cool und lässig, also einfach lang hin zu sein und sich nicht zu verstellen und versucht auch die Leute mitzuziehen, dass die dann auch gleich natürlich vernünftig reagieren und nicht sagen, oh, da ist ja eine Kamera und was ist denn hier los? Das wollen sie ja nicht filmen, die wollen ja eigentlich das normale Filmen, auch dieses, tada, da sind wir und wir reagieren nicht auf die Kameras und gut ist.
Und sind die Camper alle gut mit umgegangen oder haben einige gesagt, was ist hier bei euch denn los und spinnt ihr so?
Im Großen und Ganzen hatten wir eigentlich keine Probleme. Klar, das gibt von 100 hast du immer einen, der irgendwie das nicht will, der sagte vorher. Ich glaube, einer hatte ich auf dem Leuchtturm, eine Dame, die war nicht mal im Blickfeld. Wir sind nur runtergekommen, die riss die Arme hoch und schrie, ich will nicht gefilmt werden. Ich sag, um Gottes Willen, hast du mit ihr nicht richtig, dachte ich mir. Das gut. Das hast du immer.
Ja.
Im Großen und Ganzen haben alle gut mitgemacht.
Ja, das ist so gut.
Wie lange war das Team bei euch auf dem Platz? Also wie lange hat es gedauert, diese 10 Folgen, die es nachher werden, dann zum Produzieren?
Das war den ganzen Sommer durchweg. Ich glaube, wir haben angefangen im April, glaube ich, ging es. Und dann die letzten Aufnahmen waren dann wirklich April, Mai, irgendwie so in dem Dreh, also Ende, Mitte April. Dann hat man sich mal vorher beschnuppert und dann ging die ganze Geschichte doch bis zum Ende der Saison, also bis September, Oktober.
Und habt ihr schon gesehen, was rauskommt?
Oh ja.
Ja, so kleine Teaser durften wir schon Einblicke nehmen, aber direkt selber so eine Folge haben wir noch nicht sehen dürfen. Wir sind auch schon ganz gespannt, geht ja auch bald los. Und dann werden wir uns alle zusammen hinsetzen vor die Glotze und ja, und sind gespannt, was sie da so zurechtgeschnitten haben.
Spannende Geschichte. Erzählt mal ein bisschen über euren Platz bitte. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir sind also, wie gesagt, das Trio. William agiert hier vorne in der Rezeption als Empfangschef. Ist der Erste, auf den die Leute hier antreffen. Ich bin oben im Restaurant hauptsächlich verantwortlich. Das heißt also, ich kümmere mich da um die Verpflegung aller Touristen und aller Camping- und hungrigen Gäste, die bei uns im Himmelreich hier unterwegs sind. Mein Vater oder unser Papa, der macht hier, ja, der ist mit bei, immer Rat und Tat und hilft uns natürlich auch, wenn wir Fragen haben. Wir sind recht dauercamping-lastig an den Wasserfronten, haben aber auch mehrere Touristenbereiche, haben einen großen Spielplatz für Kinder auf dem Gelände und freuen uns immer, wenn es hier losgeht.
Ja, es ist eine große Spielwiese, so kann man sagen, mit viel Technik und natürlich haben wir auch Vor- und Nachsaison quasi auch im Bereich Dauercamping, also was diese Unterverpachtung der Flächen anbelangt für Langzeitcamper. Das untersteht meiner Obhut. Wir sind ungefähr aufgeteilt auf ca. 500 Plätze, die nicht permanent belegt sind. Und davon ist die Hälfte quasi Dauercampingbereich und die andere Hälfte für den Touristenbereich vorgesehen und in Anspruch genommen. Diese Aufteilung ist dann ganz gut, weil ich quasi mit meiner Assistentin Ansprechpartner bin für diese Belange. William für die Kurzzeitcamper, die Verweilzeit ist sogar eine Woche hier und natürlich dadurch auch immer ein fliegender Wechsel. Also ein Tagesgeschäft und natürlich so ein wiederkehrendes Geschäft von Dauerpächtern, die man hat. Dann ist eine Besonderheit bei uns, dass wir im Bereich Marina sehr stark auch orientiert sind, wo wir viele Steganlagen haben, Bootsanleger und wo wir in den Wintermonaten sehr, sehr viele Boote hier am Land zu stehen haben, die wir in den Winterschlaf holen und aus dem Wasser holen mit höchst komplizierter Technik. Das ist auch nochmal ein großer Aufwand. Das sind so, schon so verschiedene Bereiche, ne? Also Dauercamping, Winterlagerboot, Vermietung von kleinen Apartments, die wir hier haben und Touristencamper. Also das ist so das breite Portfolio, was so, sagen wir mal, europaweit auch Standard ist. So kann man es sagen.
Und was ist denn so, wenn ihr jetzt so einfach mal drei Dinge sagen solltet, warum soll ich meinen Urlaub bei euch verbringen? Was habt ihr Schönes?
Drei Dinge. Lage, Lage, Lage.
Lage, Lage, Lage.
Ha. Wir haben einen eigenen Bahnhof bei uns. Also 500 Meter entfernt ist die Regionalbahn, ein Elektrozug, der nicht störend ist, der rauscht über die Insel alle Stunde. 7 Minuten bis nach Potsdam, weitere 30 Minuten Mitte Berlin. Das ist unschlagbar. Potsdam als Weltkulturerbe mit seinen Schlössern und Seen und ist natürlich auch eine Kulinarität, die sich sehen lassen kann. Also die Leute, die bei uns hier aufschlagen, sind besser informiert, wie wir selber manchmal durch das Internet, was ich erst unterschätzt habe als älterer Mensch. Aber es ist schon, die Lage ist eigentlich schon eine äußerst Priorität, die wir haben. Das muss man klar sagen.
Ja, ich hatte mir das heute mal auf Google Maps mal so ein bisschen angeguckt. Das liegt ja richtig echt auf so einer Halbinsel zwischen zwei Seen und die Havel läuft, denke ich.
Ja, wir sind hier, also der Kurort Kaput spielt uns natürlich auch in die Hände. Wir sind umzingelt vom Wasser. Wir haben auch viel Wasserwandertourismus, der hier entlang der Havel schippert. Also von Berlin bis nach Brandenburg sind hier alle Seen weitestgehend auch verbunden. Und vor den Toren Berlins hier überhaupt mit dem Boot hinzukommen oder die Möglichkeit zu haben, da fährt man hier immer gezwungenermaßen am Himmelreich vorbei. Und das zieht auch sehr, sehr viele Leute. Albert Einstein hat sich hier in Kaput auch schon wohlgefühlt. Der hatte damals seine Sommerresidenz hier. Und ja, wir können eigentlich nur von der Schönheit, die hier bei uns in der Umgebung herrscht, das ist eigentlich auch so ein Anziehungspunkt.
Ja, ich finde vor allem in Verbindung mit dem Wasser, ich bin jetzt auch schon ein bisschen umhergereist in meinen jungen Jahren und stelle immer wieder fest, dass ich mich eigentlich am wohlsten zu Hause fühle. Bei uns in Brandenburg, in Potsdam, Denn so viel Wasser, wie wir haben, ist selten, glaube ich, zu finden irgendwo anders in Deutschland. Und man kann ja von hier aus mit dem Boot direkt bis hoch an der Ostsee fahren. Also ist alles verbunden. Österseeland, Brandenburgs ist vor der Tür, ja, der Schwielosee. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das hohe Gut, was wir hier haben.
Ja, manch anderer hat, weiß ich nicht, am Rhein sein Boot zu stehen, weißt du, und dann kann da den Rhein hoch und runter schippern. Und hier bei uns haben sie, können die Leute von See zu See tingeln und bis nach Brandenburg und diverse Schleusen. Also ist auch schon ein Erlebnis hier generell zu sein. Der Europa-Radweg führt hier direkt lang und ja.
Ich habe auch viele Campingplätze bereist in den letzten 20 Jahren und es ist halt, ich sage, also für mich ist es so, wir leben hier wie im Paradies 6 Monate. Das ist natürlich immer wetterabhängig, gar keine Frage. Aber mehr und mehr konzentrieren sich auch die Leute hier. Im Land Brandenburg ist ein richtiges Urlaubsland geworden, muss man wirklich sagen. Also man merkt, der Fahrradtourismus nimmt zu, die Urbanität, Berlin schlägt hier deutlich nieder. Also ist schon, es wird immer bekannter und auch schöner.
Also wechseln sich bei euch so ein bisschen die Gäste ab, so Wassertourismus, so Stadttourismus, Berlin, Potsdam. So habt ihr alles gemischt, so ein bisschen Radfahrer.
Alles. Hier kommt ein Fahrradfahrer an, der hoch zur Ostsee, der ist auf dem Weg zur Ostsee von Dresden beispielsweise. Dann hast du Wasserwanderer, die aus Berlin runtergepaddelt kommen. Dann kommen die hier an mit einem Riesenwohnmobil, dann kommen die an mit einem kleinen Queck. Und also alles, was es gibt, findet man eigentlich bei uns. Selbst die Leute, die mit dem Motorrad unterwegs sind und mit einem Einmannzelt unterwegs sind, Hier trifft eigentlich alles an bei uns.
Und alles hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Urlaub dann ablaufen soll.
Ja, genau.
Mit was für Geschichten kommen die denn zu euch? Was sind so die typischen Anforderungen?
Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern von den Jahren zuvor, was aber sich bis heute, also quasi, also Christi Himmelfahrt ist natürlich Campingauftakt für die ganzen Wilden, die dann von Mutti losgelassen werden. Da haben wir Feuerwehrvereine, immer wiederkehrende Schlauchbootvereine, die aus den umliegenden Bundesländern kommen. Hängt ein bisschen auch, sagen wir mal, von der DDR-Geschichte her. Himmelreich war schon immer so ein Naherholungsgebiet auch für die Industrie, also quasi für die alten VEB-Betriebe, also Salzgitter oder Leunawerke und. Die hatten hier im Himmelreich so feste Bauwagen. Das habe ich bei der Übernahme noch entfernen müssen, diese Altlast. Und dort haben die sozusagen DDR-Bauernstaat, so wie es war, hat dort seine Arbeitererholung gegönnt. Ja. Und naja, das ist schon, war schon alles so ein bisschen in der Entwicklung und in der Prägung mit dabei, dass die Leute sich dann doch sagen, ja, 20 Jahre danach, wir fahren wieder nach Kaput. Das ist so ein bisschen, Kaput ist schon so eigentlich schon bekannt in der DDR.
Wie sagte Albert Einstein eins?
Komm nach Kaput und pfeif auf die Welt.
Genau.
Der hat aber auch gesagt, die Dummheit der Menschen ist grenzenlos.
Ja, ja.
Naja, wie das Universum, bloß da war sich nicht ganz sicher. Nein, aber das schwimmt alles so mit. Es ist sehr viel Kultur. Was auch ein interessanter Punkt ist, wir sind da auch stark interessiert, unseren Campingplatz zum Kunstcampingplatz umzuformen sukzessive, weil wir hier um den Schwielosee ganz, ganz viele Maler auch haben. Also eine Malerkolonie Ferch, wir sind ja eine Großgemeinde. Wir arbeiten da auch sehr, sehr konstruktiv mit der Gemeinde zusammen und auch mit den Volksvertretern, die auch viel zu sagen haben hier in so einer Großgemeinde. Straßenbau, Fahrradbau und. Also das sind alles so Sachen, wo man Hand in Hand arbeitet, auch so ein bisschen kommunalpolitisch, was teilweise auch anstrengend ist, aber muss man halt mitmachen und ist auch wichtig. Und so teilt sich das auch ein bisschen rein. Und um den Schwielosee rum, wo wir quasi auch ansässig sind, ist quasi die Malerkolonie auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also quasi Kunst und Freigeister. Viele Galerien sind hier auch, die sich hier angesiedelt haben. Und das ist auch ein großer, sagen wir mal, Alleinstellungsmerkmal. Ne? Und wir selber sind hier auch im Bereich Kunst auch tätig, machen hier auch Ausstellungen und hatten ja hier 10 Jahre lang auch eins der größten Oktoberfeste, die wir veranstaltet haben. Ist so hart an der Kunst dran, würde ich sagen. Also die Kunst.
Kulturelle Kunst.
Die vielleicht bis zu jeden Nachbarn gefallen haben. Aber es war auch nicht schlecht. Ne? Und das sind so Sachen, wo so ein bisschen historisch wir schon uns auf vielen Gebieten, wo wir uns probiert haben. Ne? Kann man
sagen. Seid ihr eigentlich selber alle Camper, alle drei? Oder eher nicht?
Naja, ich habe ein Dachzelt.
Für mein Rancher. Also bei mir ist jetzt so, der Drang ist da. Wir waren früher ab und zu mal campen mit Opa, irgendwie eine Paneltour gemacht und haben dann irgendwo wild gecampt. Sicherlich, ja, gerne. Ich bin jetzt auch Vater von einem kleinen Sohn. Da strebt man dann schon danach, auch raus in die Natur, dass das Kind so, ja, dass man dem Kind sowas auch nahe bringen kann. Also das wird dann in Zukunft, denke ich, auch schon für uns ja ein Thema sein. Will ich aber auch öfters schon campen.
Auf jeden Fall. Also was ich sagen muss, zum Ausspannen habe ich immer gemacht, was ja auch immer ganz interessant ist. Ich bin von hier aus losgefahren, Europaradweg, an der Havel entlang, über Lüchen, über Waren an der Müritz, da Rechlin, mit dem Fahrrad. Das sind so 3 Tage bis hoch zur Ostsee. Traumhaft, kann ich nur jedem empfehlen. Wird auch immer populärer. Gibt es auch viele, viele Zeltplätze, also nicht Campingplatz. Campingplatz ist quasi ein großer Parkplatz für Autos. Da gibt es Zeltplätze mit Trockenklo und wirklich ganz, ganz lauschig. Also wenn man völlig mal abtauchen will, ist das auch ein sehr, sehr guter Tipp, den ich allen nur empfehlen kann. Vernünftig Fahrrad. Viele, viele Eltern fahren, nehmen diese Tour auch auf sich und brauchen dann vielleicht 2 Tage länger. Also es ist auch, ja, wir sind nicht umsonst die größte Seenlandschaft Europas. Ne? Da sind wir angeschlossen, die Havel.
Also musst du gar nicht weg, um dich zu entspannen.
Genau.
Nee, wir arbeiten und leben im Himmelreich.
Ja, ihr seid ja wahrscheinlich auch die ganze Saison da und Fulltime, oder?
Ja, die Saison startet bei uns an und für sich zu Ostern. Das ist eigentlich so unser Startpunkt, wo wir aus den Löchern krabbeln, wo alle Dauercamper kommen. Dann machen wir so Laubeinsätze, so ich sag mal, alle so Botnik-mäßig. Und dann trudeln wir alle zusammen wie so eine große Campingfamilie. Und dann geht's, ja, und dann so der richtige Auftrag ist dann mit den Ferien, Beginn der Ferien. Da haben wir dann eigentlich voll Stress. Also ich sag mal, wir haben 3 Monate lang ist hier jeden Tag 14, 15 Stunden am Tag Ackern angesagt. Das macht aber auch super viel Spaß. Man hat täglich neue Aufgaben. Jeder Gast ist individuell. Man bemüht sich natürlich, dass jeder Gast auch einen wunderschönen Urlaub verlebt. Und somit wird es ja auch nicht langweilig. Ja. Und dann der Abschluss der Saison ist dann natürlich, sobald es kalt wird, dann holen wir hier die ganzen Boote alle aus dem Wasser. Und danach machen wir ja Reparaturarbeiten und beschäftigen uns auf dem Gelände. Genau, das ist so, ja, also das Ackern.
Habt ihr denn noch Angestellte, so irgendwie Saisonkräfte?
Ja, Saisonkräfte haben wir auch viele, gerade oben bei uns im Restaurant. Also wir sind immer, ja, wir sind ungefähr, ja, im Sommer haben wir natürlich höheren Bedarf am Personal, um das alles irgendwo abzuwickeln. Da sind wir sicherlich so 10, 12 Leute. Aber unser grundfestes Team sind eigentlich wir 3. Und dazu haben wir noch einen Platzwart. Und dann, ja, und das war es dann eigentlich auch so über den Winter hinweg, genau.
Und ihr macht dann halt, wie gesagt, einer die Rezeption, einer das Restaurant und Roger alles ein bisschen.
Genau, ja, dann, wir machen, mein Bruder und ich, wir sind ja in der Übergangsphase, wir machen also so in der Rezeption, das macht Willi hauptsächlich als Frontsau, und ich bin, also wir machen das zusammen und die Büroarbeiten, also als auch die Buchhaltung etc., das machen wir so alles zusammen, weil wir ein Unternehmen sind. Das macht William mit mir gemeinsam und Papa begleitet uns da und hilft natürlich immer noch tatenkräftig.
Hm.
Ja, ist schon der tägliche Kampf mit den Behörden, darf man nicht vergessen. Also im Frühjahr geben sich hier alle die Türklinke in die Hand. Aber bei allen Unternehmen muss man sagen, ob es jetzt Hygiene ist oder Berufsgenossenschaft und diese Dinge, die muss man halt beachten, was natürlich auch nervig ist, aber einen Wiederholungseffekt hat. Also man kann lernt damit umzugehen. Das sind so Sachen, die an der Tagesordnung sind. Dann ist man eigentlich, glaube ich, 6 Monate ausgebucht oder also 6 nicht. Ich würde sagen, 4 Monate hat man quasi kaum Zeit, über Normalitäten nachzudenken, sondern da muss man funktionieren. Man darf nicht vergessen, wir haben das große das Privileg, was ich auch immer genossen habe, dass man am Stück 8 Wochen sich freinehmen kann, Urlaub fahren kann, Skifahren kann, vielleicht auch mal in die Ferne schweifen kann. Das sind Sachen, die dann letztendlich so ein bisschen der Obolus ist in diesem Business. Ansonsten ist es ein hartes und schweres Business, wo man wirklich sehr Mann stehen muss. Und das erwarten auch unsere Kunden und unsere Pächter oder auch unsere Camper, die hierher kommen, die wollen im Prinzip auch eine gewisse Professionalität, was auch immer mehr zunimmt. Also man sieht nicht mehr Leute mit Zelt, sondern die Leute kommen wirklich mit hochwertigen Autos, mit hochwertigen Wohnwagen. Also es ist schon Wandel, also so Glamping, das ist schon, die Leute geben für diesen Outdoor-Bereich wirklich viel Geld aus.
Das hatte ich auf eurer Homepage schon gesehen, wo schon irgendwie stand, so der Schlemmer-Tempel statt Platz im Biss. Da wollte ich mal fragen, so, da geht der Weg hin in die Richtung.
Ja, unbedingt. Wir sind jetzt gerade bei, wir bauen eine Seebrücke, nennt sich 13 Grad. Die hat nach 10 Jahren Planung, sind wir jetzt da gerade in der Bauphase, ziemlich anstrengend, wo wir einen 30 Meter langen und 11 Meter breiten Schiffsanleger bauen. Der geht über 2 Etagen. Das wird unser neues Vorzeigemerkmal oder wie sagt man?
Eyecatcher.
Wo wir stolz sind, dass wir dieses geschafft haben. Da hat unser Professor für Lichtkunst Jörg Becker, der sich dieses Denkmal hingesetzt hat. Wir müssen es bezahlen. Ich sag mal, es ist nochmal so ein Abschnitt, der sehr interessant ist, der aber auch von D-Max hoffentlich auch begleitet wird. Der jetzt gerade so in der Bauphase sind wir da gerade. Und das ist nochmal so ein Aushängeschild fürs Himmelreich, soll es werden, oder auch für die Region, gerade für Schwielersee insgesamt. Das kann sich dann sehen lassen, glaube ich. Und wie gesagt, man findet das auch im Internet. Dann guckst du mal an. Marina-Camping.Berlin.
Was sind das noch für Veränderungen, die ihr vorhabt, wenn ihr jetzt den Betrieb so allmählich übernehmt?
Naja, Veränderungen. Wir sind natürlich dabei. Grundlegend, Papa hat eine super Leistung schon vorab gebracht. Wir haben erstmal alle Dauercamper auf dem Gelände komplett ans Netz angeschlossen, sprich an Abwasser, Strom und Wasser generell. Das war alleine schon, ja, ich denke mal, eine riesengroße Aufgabe, die er da schon vorab geleistet hat. Und wir sind natürlich erpicht, alles so ein bisschen zu modernisieren. Das heißt also, wir investieren auch in Technik, in vereinfachtes Arbeiten, ja, würde ich es mal nennen. Wir haben ja auch etliche Technik auf dem Hof, wie Radlader und Bagger. Und unsere Möglichkeiten sind, ja, ich sage mal, es ist ein großer Männerspielplatz und wir können uns hier hinwegspinnen und tun dies auch und wollen eben natürlich in der Zukunft hier auch unsere Mobilheimvermietungen ausbauen, weil die Nachfrage eben da ist an Gästen. Das heißt also, das wird quasi wie so eine kleine Ferienhaus-Siedlung, kann man sich vorstellen, die noch geplant ist. Wir wollen oben am Restaurant, wo das Oktoberfest immer stattgefunden hat, da haben wir bislang immer einen fliegenden Bau beantragt. Das war dann quasi eine Halle, die 1000 Quadratmeter hatte. Mit dem Restaurant und der Fläche, mit dem Biergarten drumherum, haben wir da immer so gut bis 1000, 1200 Leute verköstigen können an einem Abend. Und im Zuge dessen wollen wir dort für die Zukunft auch eine Mehrzweckhalle noch errichten, in der wir dann auch die Möglichkeit für den Ort geben wollen, für kulturelle Sachen, also ich sag mal für Karneval und Fasching zum Beispiel. Oder wir haben dann können da auch mal schallisoliert, dass man da auch mal sagen kann, okay, wenn man dort in Zukunft fessig, wer hat den hübschesten Hund aus Brandenburg, ja, also uns fallen tausend Sachen ein, die man dort machen kann, damit, ja, und das sind so Sachen, die Rezeption bräuchte mal ein bisschen Schliff, und ja, sonst sind wir ja eigentlich guter Dinge, dass wir mal gucken, was noch auf uns kommt.
Ja, wenn du am Ende angekommen bist, dann fängst du vorne wieder an.
Ja,
so alle 20, 30 Jahre kannst du, denke ich mal, hast du immer, also das ist eine endlos Baustelle.
Hm.
Baustelle, aber man hat immer Arbeit, auf jeden Fall.
Man ist nie fertig, so richtig, ne?
Ja, aber das ist auch gut. So hat man die Gewissheit, dass immer was zu tun ist.
Was mir immer so wichtig ist auf Campingplätzen, sind so die Sanitärgebäude eigentlich. Das ist für mich eigentlich immer das A und O so ein bisschen. Ist das bei euch eigentlich auch so oder kommt das von den Campern so wieder?
Naja, ich muss dazu sagen, ich kann es mal vom Urschleim erzählen. Zum Anfang hat man Plumpsklos, ja, vor 20 Jahren. Laut Brandenburger Campingplatz- und Wochenendverordnung sind gewisse Standards einzuhalten, die wir auch natürlich gebaut haben, also wir haben neue Sanitär ausgebaut, aber im Zuge des Wandels der Camper, also des Glampings, die Leute wollen Abwasseranschluss haben, das haben wir alles bereitgestellt, die Leute haben Trinkabwasser auch vor Ort, also das heißt, da duschen die wenigsten noch oben, Gemeinschaftsduschen, wie zu DDR-Zeiten ist vorbei oder wie in den 90er Jahren. Natürlich haben wir oben mega Toilettenanlagen mit Männlein, Weiblein natürlich getrennt. Wir haben auch Duschanlagen da. Das ist alles kostenfrei, gar keine Frage. Wo aber auch Restaurantbesucher sich die Türklinke in die Hand geben. Aber die Touristen, also wir haben früher eine Zentralität gehabt, die heute nicht mehr gewollt ist. Es gibt moderne Toilettenwagen, die wir angeschafft haben, die hochmodern sind, mit hochmodernen Fußböden, die man super reinigen kann, Kunstharzfußböden, und das ist heutzutage Standard, ja. Die Leute wollen, die haben eigentlich alles on board, sag ich mal. Die kommen mit einem 100.000 Euro Wohnmobil an, da will keiner mehr irgendwie Gemeinschaftstoiletten machen, und die wollen vernünftige moderne Entsorgungsstationen haben, das ist wichtig, und da geht eigentlich die Richtung hin. Ne? Also weniger ist mehr.
Tja, Jörn, da sind wir beiden außen vor.
Offensichtlich, ja. Also ich habe keine Dusche im Keller. Doch, wir haben in dem neuen Wohnwagen ist eine Dusche drin, aber ich würde die gar nicht benutzen, ehrlich gesagt.
Ja, also die Dusche ist immer noch gefragt teilweise. Bei den Touris, so sage ich immer, weil nicht jeder kommt mit einem top aktuellen neuen Wohnmobil oder Wohnwagen. Und die sind natürlich auch nicht gerade groß. Ihr kennt das von meinem ersten Dauerstellplatz, den ich hier schon hatte. Das war recht beengte Duschen. Da freuen die sich dennoch auch über eine Dusche, wo man hingehen kann, wo man sich schnell mal abkerchert. Und dann ist hier gut. Genauso die Gemeinschaftsräume sind auch gefragt. Die Anfragen kommen da auch immer mehr, wo die Kinder dann auch gewickelt werden können. Oder so Familienbäder, da müssen wir auch noch ein bisschen nachlegen. Aber sonst, ja.
Ja, unsere Toilettenanlagen sind schon okay. Nicht falsch verstehen, ihr dürft natürlich auch gerne kommen, so ist es nicht.
Also,
das ist schon alles sehr modern bei uns. Das ist gut, die Waschhäuser sind intakt, die sind stets sauber, die Leute bemängeln das auch nicht. Da sind wir immer morgens, dann machen wir drei Durchgänge in der Hochsaison. Und sind natürlich, das sind halt große Duschräume. Die laden natürlich jetzt nicht unbedingt zum Verweilen ein, aber die Funktionalität ist da.
Ja, das ist ja manchmal die Hauptsache.
Genau.
Es muss auch nicht alles top modern sein. Ich finde aber so ein bisschen sauber, dass man sich da ein bisschen wohlfühlt, und dann ist schon mehr als die halbe Miete.
Sind denn die Erwartungen höher geworden an so einen Platz? Also die Leute, die jetzt gerade neu vielleicht auch zum Camping kommen in den vergangenen zwei Jahren?
Ja, die Ansprüche sind halt, früher hatten wir Münzeautomaten, und das war alles völlig nervig. Hier Duschmarke kaufen und drin, und dann war die Zeit abgelaufen und. Also heutzutage gibt es natürlich, wir haben moderne Toilettenanlagen, wo die natürlich über Solarkollektoren erwärmt werden und wo die energetisch halt auch passt, auch für uns als Betreiber, und wo wir sagen, na klar, da sollen die Leute duschen, solange wie sie wollen. das hat sich verändert. Ne? Das muss man klar sagen. Das ist included. Und man darf nicht vergessen, so ein Camper gibt im Schnitt am Tag 30, 40 Euro aus. Standard in Europa sind 65 Euro, soweit ich informiert bin. Und das ist ja auch eine Hausnummer. Ne? Aber im stetigen Preiskampf auch darf man nicht vergessen, die Mitarbeiterkosten und die Allgemeinkosten sind sehr hoch geworden. Energie, also was auch Energie anbelangt in Deutschland, gerade unsere Energiepolitik muss ich da auch mal ankreiden, die wirklich, wir werden hart belastet mit hohen Stromkosten, die können wir eigentlich nur umlegen und weitergeben oder Personalkosten, also da haben wir im Mittelstand schon zu kämpfen, ne? Und geben die Leute auch aus, das Geld, gar keine Frage, aber es spiegelt sich natürlich auch in den Übernachtungspreisen auch wieder, ne? Also wir haben ja auch einen Nachbarcampingplatz, der auch 5 Sterne hat, die einen super Job machen und wo wir auch in friedlicher Koexistenz leben. Also ist wie Autohaus an Autohaus, ganz normal. Wir partizipieren da auch gegenseitig und sind auch freundschaftlich dort untereinander unterwegs. Das betrifft uns alle. Ne? Das heißt, hat was wirklich mit Unternehmertum zu tun. Ne? Also,
ja. Jetzt stelle ich mir vor, dass im vergangenen Jahr, also das haben wir zumindest gemerkt, dass die Campingplätze voller geworden sind. Die Leute haben sich mehr dafür interessiert, Camping zu machen, weil sie vielleicht nicht nach Malle fliegen konnten, nicht in die Türkei konnten oder sowas. Was habt ihr mit Erstcampern erlebt? Also, keine Ahnung, wissen die immer, wie man eine Gasflasche anschließt?
Das will ich mir fragen. Ja, also Campen ist auf jeden Fall ist am Kommen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren mittlerweile bei und habe stetig einen Anstieg gemerkt, definitiv. Man hat auch Neulinge, die wissen auch nicht immer alle, wie alles funktioniert. Ja, wenn sie Fernsehen gucken wollen, wie sollen sie die Antenne ausrichten und wie funktioniert das mit den Gasflaschen? Das ist ja vom Campingplatz zu Campingplatz auch immer unterschiedlich. Ja, man hilft natürlich gerne. Ja, das ist dadurch, dass wir größtenteils noch nicht parzelliert sind. In den hinteren Reihen, in den ersten Reihen ist es parzelliert. Das macht das Ganze einfacher, die Leute hinzustellen. Die können sich nicht umstellen oder sich falsch hinstellen. Und im Wald muss man dann doch schon immer mit bei sein bei der Einweisung, damit die eben vernünftig stehen und der Platz auch voll ausgelastet werden kann.
Und das muss man den Leuten wahrscheinlich erstmal beibringen.
Naja, nicht beibringen, man muss ihnen das zeigen. Die können ja nicht wissen, wie sie sich hinzustellen haben bei uns, wenn es halt nicht parzelliert ist. Und man nimmt aus der Erfahrung eben mit, zu wissen, wie man die Leute stellen muss, damit man den Platz auslasten kann. Und auch so, dass die Leute alle zufrieden sind. Also es ist so ein bisschen Tetris spielen, so sage ich immer. Also an so einem Hauptanreisetag. Da habe ich echt gut zu tun, die alle vernünftig hinzustellen und vor allem auch so, dass alle zufrieden sind. Und dann ergibt sich hier mal eine neue Ausfahrt, dann ist die Ausfahrt mal zu, dann ist das eine Sackgasse. Also das ist, ja, das ist spannend. Man muss sich anpassen. Und die Camper auch so ein bisschen. Aber die machen eigentlich immer mit und da gibt es keine Probleme. Das ist wie einer von 100 beschwert sich immer.
Ja, das ist ja normal.
Bei der Vollauslastung, so wie ein Pfingsten-Herrentag oder solche Geschichten, da gucken wir natürlich schon penibels drauf, wie die Leute stehen. Das macht dann William sehr gut. Aber an anderen Tagen, ich sag mal, wenn einer kommt, der unter einer Woche da ist für 3 Tage, naja, dann gewährt man dem natürlich schon mal, sich auch schräg oder anders hinzustellen. Natürlich. Das ist natürlich, da muss man immer individuell entscheiden.
Genau. Wenn man weiß, kommt nicht viel und man hat jetzt, ja, man hat mal auch mal den Moment, ach, ich habe keine Lust, den jetzt hochzubringen, da sagt man hier von der Schranke bis Sichtweite Restaurant in dem Waldstück, suchen sich frei was aus und fühlen sich wohl. Das machen die Camper auch sehr gerne und freuen sich dann darüber, sich eigenständig den Platz so auszusuchen, wie die sich das dann vorstellen.
Das finde ich auch immer ganz gut, wenn man irgendwo auf den Platz kommt und die sagen, komm, sucht euch ein schönes Plätzchen.
Ne? Fragt den Dauercamper am besten. Manche wollen ja, wissen auch nicht, gerade im Wald gibt es nur 2, 3 Lücken, wo man zum Beispiel Fernsehen gucken kann. Dann hast du Leute, die kommen für 2 Wochen her, Oma und Opa, ja. Und dann ist wichtig, dass Oma jeden Abend ihre Serie gucken kann. Da musst du dann schon gucken, dass du die Plätze frei hast oder den eben genau den Stellplatz zeigst, und sie eben nur an diesem Stellplatz eben den Fernsehempfang kriegen. Also solche Sachen muss man dann immer ein bisschen eingehen.
Jo. So, ich werde mir jetzt erstmal ein Bierchen aufmachen. Ich warte ja schon so lange hier.
Oh, ich bin überrascht. Meinst du schon leer?
Ganz wie im Camper es ist. Und wann kommt ihr uns besuchen?
Wenn die Pest uns lässt.
Na gut, wir können doch wenigstens drüber lachen alle. Und, aber wir stehen unserem Mann.
Ja, das hilft ja nichts.
Ja, wir kennen nicht anders. Das ist immer so. Aber wir sind fleißig, muss ich sagen. Wir raufen uns zusammen. Auch ich merke das bei unseren Dauercampern, die natürlich hier ihre Plätze besuchen können, die wertschätzen, also die haben eine hohe Wertschätzung. Also es ist alles geputzt. Die Leute, gerade vor Ostern jetzt, ist so herzlich alles. Die stehen zusammen, das muss man wirklich sagen. Also es ist diese Zusammenrücken gesellschaftlich hier auf so einem Platz, was ja auch so ein Mikrokosmos ist, ist schon beeindruckend. Kann man so vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich so als Besitzer des Platzes, wenn ich hier, man kriegt Schulterklopfen früher, haben gesagt, naja, der werden die Geld verdienen und hin und her. Aber heute sehen sie das so ein bisschen aus einem anderen Augenblick, aus einem anderen Augenblickwinkel, wo man die sehen halt, dass meine Kinder hier mitschruppen, Stunden, wir stehen auf dem Baumsteiger, wir machen die Verkehrssicherungspflichten, also die Sachen, die uns doktriert werden, die auch wichtig sind, behördlich, ja, keine Frage. Aber es ist ein stetiges Vorankommen und da muss man halt dranbleiben. Aber es ist wie, als wenn man permanent eine neue Sprache lernen muss. Hatte ja früher ein großes Computerunternehmen, bevor ich den Campingplatz übernommen habe. Da muss ich sagen, da ist dieses mir eigentlich noch sehr angenehm, weil wenn man vielen Leuten zu tun hat, macht Spaß. Und wir schauen mal. Dann wollen wir nicht melancholisch werden hier.
Aber wie guckt ihr denn auf die Saison in diesem Jahr? Was erwartet ihr?
Positiver Stress, so würde ich mal sagen. Also ich denke mal, in diesem Jahr wird es so ähnlich laufen wie im letzten Jahr, dass der Anstieg weitergeht und dass man sich den Sommer durchbenutzen lässt und worauf wir uns so freuen. Wir hatten eine lange Winterpause, waren dennoch fleißig aufgrund des Baus der Seebrücke und auch Baumschnittarbeiten und viele Sachen, man hat immer zu tun. Und ich denke mal, dieses Jahr, man merkt es auch jetzt schon an den Buchungen, die Zahl der Buchungen steigt, auch jetzt in den Wintermonaten, Januar, Februar, März schon. Das war die letzten Jahre auch nicht so stark. In diesem Jahr merkt man es verstärkt, dass auf jeden Fall die Leute mehr buchen und auch campen wollen. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass es wieder eine starke Saison wird. Tja, Wetteraussichten sollen ja auch ganz gut sein. Und wir fahren ja alle ja ein Auto, also die Welt wird ja wärmer und der Sommer wird schöner und länger, das merkt man ja so ein bisschen. Und ich denke, das kann ganz gut werden.
Ich hätte ja gerne Auto. Das natürlich muss man eingreifen als Vater. Das ist ja auch ein Blödsinn. Naja, aber ich muss mal sagen, ich wünsche wirklich allen Campingplatzbetreibern ein gutes Geschäft. Ja. Und wir verlieren Ostern. Also wir sind geschlossen zurzeit, obwohl eigentlich normalerweise für uns Ostern so ein Auftakt ist, wo wir immer Ostern damit verbunden haben, nicht nur mit der Auferstehung, sondern wirklich damit ganz klar so ein Auftakt-Camping. Jetzt geht's los. So, die Leute kommen, kann auch ein bisschen frischer sein, die haben 2 Gasflaschen mehr an Bord, aber sie sind in der Natur, sie sind im Freien. Und sie sind einfach draußen, ja, in der Natur. Und da muss man sagen, dieses jetzt nicht haben zu können, das zweite Jahr, das ist schon ein Desaster. Das muss man ganz klar sagen. Die Leute sind hier für sich, die haben ihr Schneckenhaus bei, ja. Und wen stört es eigentlich? Und da hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, von der politischen Seite her, dass man da so ein bisschen feinfühliger sein würde, ja. Aber das macht natürlich so ein bisschen, so ein bisschen leichter Schatten, der das zweite Jahr über dieses Campinggeschäft eigentlich ist. Im Grunde
müssen wir alle dann zum Schluss unsere Steuern zahlen und da fragt kein Mensch nach. Ne?
Bekommt ihr eigentlich so Überbrückungshilfen vom Staat oder so als Campingplatzbetreiber?
Sehr schön. Nee.
Also gar nichts, was nicht kommt, ist weg.
Im letzten Jahr haben wir zum Anfang haben wir Überbrückungshilfen bekommen. Einmalig war das und danach nichts mehr. Also da hatten wir denn, wir sind hier als.
Also ja, wir haben 15.000 Euro bekommen und wenn man sich überlegt, dass die Stromkosten an denen schon im Jahr bei 100.000 Euro liegen, bei so einem großen Campingplatz, da braucht man nicht sogar über 15.000 nicht reden. Da muss man ganz klar auch mal sagen. Aber trotzdem sind wir dankbar, dass auch da wir eine Hilfe bekommen haben. Wir hoffen, dass wir alle diese Pandemie, die ja nicht wegzudiskutieren ist, dass die irgendwann mal vernünftig gehandelt wird, sodass wir wieder zur Normalität kommen. Das ist mein persönliches Anliegen.
Gibt das schon irgendwie vom Campingverband oder sowas irgendwie so Modelle, wie die wieder aufmachen könnten mit Schnelltests oder irgendwie sowas?
Du, was willst du mit Schnelltest? Also ich glaube, dass die Leute die Schnauze voll haben für Schnelltests. Ne? Wenn die aus dem Flugzeug, also viele fliegen ja auch weg und machen und tun, hört man ja so im Freundeskreis. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, das muss anders gehandelt werden. Ne? Also
ja, das ist schwierig. Es gibt natürlich etliche Hygienemaßnahmen oder Konzepte, die geschrieben werden von eifrigen Leuten, die wir auch uns angucken oder durchlesen, wo wir auch mitgehen würden. Ja, aber letztendlich bringt es ja eh quasi nichts. Ne? Also die Regierung schreibt uns ja vor, es ist nicht möglich. Im letzten Jahr war es ja so, da hatten wir am Anfang, durften wir noch autarke Camper, sprich die Duschen und Toilette an Bord haben, empfangen, um natürlich diesen Begegnungsverkehr auf den Wasch- oder Sanitärhäusern nicht zu haben. Dafür alleine hatten wir auch schon etliche Konzepte eingereicht. Das war im letzten Jahr möglich. Und in diesem Jahr nun mehr nicht. Ne? Also letztendlich konnten wir letztes Jahr zu Pfingsten, wo wir durften wir dann regulär öffnen, auch die Waschhäuser und da natürlich horrenden Maßnahmen, die wir dann auch getroffen haben, wo wir auch im vierstelligen Bereich investiert haben durch irgendwelche Abtrennungen, ne, die man dann so an den Waschmöglichkeiten hat. Wir würden auch gerne bei allem mitmachen, wir haben Hygienekonzepte selber vorliegen. Wir sind quasi bereit, wir könnten sofort öffnen. Der Platz ist gepflegt, gehegt, wir haben alles vor langer Weile sind wir hier quasi jetzt in den Anfängen, haben wir hier wirklich so viel Arbeit schon geleistet, dass wir eigentlich den Ansturm auch jetzt schon vertragen würden. Im letzten Jahr ging ja die Saison, steil bergauf. Normalerweise hat man so eine leichte Anlaufzeit, wie mein Vater schon sagte, zu April, zu den Osterzeiten fängt es langsam an. Dann wissen wir, ah geil, dann kommt dieses Camping-Feeling hoch und die Leute kommen raus und wir selber als Betreiber können auch sagen, ja, es geht langsam los. Das war im letzten Jahr nicht der Fall, da war auch alles sehr ungewiss. Und dann mit einem Schlag, sprich zu Pfingsten, haben die gesagt, alles klar, jetzt geht's los. Und dann sind natürlich auch die Scharen hier eingeflogen auf dem Gelände und haben uns in Anführungsstrichen so ein bisschen überrannt. Wir sind natürlich der Lage trotzdem her geworden, aber das war natürlich super anstrengend im letzten Jahr. Und dieses Jahr, wir gehen fest davon aus, dass wir im besten Falle hier zu Mai wirklich durchstarten können und freuen uns drauf, wenn dem so sein sollte.
Ja. Das hoffen wir auch.
Ja, das hoffen wir alle.
Genau, wir drücken euch die Daumen dabei.
Danke, Steve. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr, sehr aufschlussreich mit euch und ich bin echt gespannt auf die Sendung und auf den Besuch bei euch.
Ja, am 10. April geht's los.
Genau. Wir freuen uns schon.
Vielen Dank auch für euer Interesse und bleiben Sie gesund. Das ist ja der Spruch des Jahres. Oder Telco. Man sagt Telco. Das ist ja auch so ein Wort. Na dann.
Schön, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ja, danke euch. Ciao, ciao.
Ja, das war doch in Ordnung.
Ich fand das total spannend mit denen.
Das denke ich auch.
War wirklich mal ein komplett anderer Einblick in so ein Campingleben. Mal nicht so von der Camper-Seite her. Genau.
Und die Einladung, die nehmen wir beiden an, oder? Denke ich mal.
Da kannst du aber von ausgehen, na klar.
Nach Brandenburg auf die Halbinsel ins Himmelreich.
Ich stelle mir das richtig gut vor. Weißt du, wie wir da schön sitzen in so einem Sechserträger Astra. Auf diesem Bootssteg,
ja,
oder?
Und dann, ja, Jörn, ich würde sagen, wir haben's.
Dann haben wir's mal wieder.
Uns. In diesem Sinne.
Reinhauen.
Jo, tschüss.